Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Das ist der Podcast Heldenstunde. Ich bin Alexander Metzler und freue mich mega, dass du wieder am Start bist. Zu dieser Folge, in der ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, über was ich gerne alles sprechen möchte, heute am 18. April 2024. Der Winter ist zurückgekehrt in Deutschland, es ist richtig kalt draußen, nachdem es jetzt mal schön warm war und man mal kurz einige Tage so die Seele baumeln lassen konnte, ist jetzt wieder richtig, richtig frisch morgens beim Laufen draußen, also kurze Hosenwetter ist schon wieder vorbei. Auf der anderen Seite, naja, es ist eben April und ich erinnere mich in meiner Kindheit, dass wir da auch teilweise noch Schnee hatten im April, gibt es also alles, ist jetzt alles auch relativ normal. Ich glaube sogar fast zu warm für April, aber ich muss gestehen, ich habe das wahnsinnig genossen letztes Wochenende, als mal ein paar Tage, zwei, drei Tage mal warm war. Oh, das war so wie die Akkus aufladen draußen, wie so eine Eidechse auf den Stein legen und einfach stundenlang sich von der Sonne bescheiden lassen, nach dem gefühlt langen, kalten Winter und der Dunkelheit. Endlich mal wieder Licht, endlich mal wieder das zumindest psychologisch das Gefühl zu haben, Vitamin D zu produzieren und einfach aufzuleben. Und generell, ich habe das Gefühl, es ist ein richtig, richtig schöner Frühling, also das ist jetzt gerade auch so die Zeit, wo einfach alles blüht und das Laub von den Bäumen noch so junges Grün überall ist. Alles bricht auf, alles sprießt und es sieht gut aus und ist frisch. Und wenn man durch den Wald läuft, hat man so das Gefühl, ja, es geht wieder los. Das ist halt immer so das Schöne. Und ja, und das ist auch, das habe ich ja in einigen Folgen schon gesagt, ich liebe einfach verschiedene Jahreszeiten und versuche auch aus verschiedenen Jahreszeiten jeweils mir das Schöne rauszupicken und da meinen Filter drauf zu legen. Aber ich gestehe auch, wenn so ein langer, dunkler Winter sich dahin zieht und vielleicht auch viel nass ist, schneit es mal, dann regnet es wieder drauf, dann hast du Schneematsch, dann ist es bewölkt, dann ist es super früh dunkel und dann zieht sich das. Also ich finde vor allen Dingen halt so die Monate Januar, Februar, das ist schon, also da muss man schon immer mal wieder auch so sich zur Ordnung rufen und denken, ja, du interpretierst gerade das Wetter, aber das Wetter ist einfach Wetter, ist ja auch eine schöne spirituelle Übung letzten Endes, da dann nicht in so ein Leiden reinzufallen und zu sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr da drauf, aber ist manchmal schon herausfordernd und je länger und nasser und grauer und modriger so ein Winter eben verläuft, desto schöner ist natürlich dann. Und das ist dann natürlich die Gegenseite, desto schöner ist die Freude. Die Freude über den Frühling, die Freude, wenn die Sonne wieder rauskommt, wir endlich mal wieder blauen Himmel sehen. Und so habe ich mich am letzten Wochenende gefühlt, als es da mal so richtig warm war, hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich glaube, über 20 Grad sogar, also so richtig T-Shirt, kurze Hosen draußen rumlaufen und so denken, geil, es ist gerade wie, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt, in die Ferien geflogen ist, macht, also die Flugzeugtür geht auf, du gehst die ersten Treppen runter und denkst so, krass, ist hier warm und hell und schön, wenn da irgendwo hinfliegst. Also richtig, richtig schön. Ja, und ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht, welches Thema ich in dieser Folge behandeln möchte. Und mir sind mehrere Themen eingefallen, die ich aber nicht so richtig einen roten Faden im Kopf gekriegt habe, wie ich die miteinander übereinstimmen soll. Und deswegen folge ich jetzt einfach mal so dem Eckhart Tolle'schen Prinzip. Der sagt ja auch immer, er weiß 5 Minuten, bevor er vor Publikum spricht, noch nicht, wie und was er sagen wird. Und er vertraut da einfach, was vertraut er denn da eigentlich? Der universellen Intelligenz, dass die schon durch ihn irgendwie spricht. Und die Übung, die mache ich jetzt auch mal. Ich versuche mal ohne Zettel und so weiter jetzt hier mal der universellen Intelligenz, wie auch immer die sich durch mich manifestiert, Ausdruck zu verleihen, das Vertrauen zu haben, dass da schon was Vernünftiges bei rauskommt. Auf jeden Fall möchte ich nochmal auf die letzte Folge zu sprechen kommen, wo ich mit Vogelguckerin Silke Hartmann über das Image von Tauben gesprochen habe. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Wir lernen sehr, sehr viel. Unter anderem kann man sich ja auch die Frage stellen, ja, was hat denn das Thema Tauben mit Gesundheit und Bewusstsein zu tun? Und so einen Querverweis haben wir auch gleich am Anfang der Folge gemacht, wo Silke darüber spricht, was für einen Einfluss Vogelgesang zum Beispiel auf den Gemütszustand von uns Menschen hat. Also das kann man sich ja auch sehr, sehr gut erklären, wenn man sich mal so ein paar Gedanken macht, dass eben Vogelgesang uns Menschen seit Tausenden von Jahren begleitet und Vogelgesang immer ein Zeichen ist von, da droht gerade keine Gefahr. Wenn Gefahr droht in Form von einem Fressfeind, von einem Eindringling, von einem Raubtier zum Beispiel, dann werden die Vögel ganz, ganz still. Und natürlich früher, als wir auch noch sozusagen auf dem Speisezettel von Fressfeinden standen, das ist ja ein Zustand, den man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann, dann war das natürlich, also plötzliche Stille war natürlich ein Warnsignal. Und so ein Warnsignal schlägt sich auf unser vegetatives Nervensystem nieder. Da kommt Anspannung, da kommt der Sympathikus raus, da werden entsprechend Hormone ausgeschüttet, da kommt Kampf, Flucht oder starre Verhalten. Also da passiert ganz, ganz viel im Körper. Und das Gegenteil natürlich, also Vogelgesang, signalisiert Beruhigung, gerade keine Gefahr, wirkt sich aus auf den Parasympathikus, also auf den entspannten Teil unseres Nervensystems. Wir atmen in Ruhe durch und sind relaxed und entspannt. Und das finde ich einen ganz tollen Zusammenhang. Und natürlich Vogelgesang ja auch als eins der ganz wichtigen Bestandteile vom Thema Waldbaden. Gibt es auch eine eigene Folge hier in der Heldenstunde zum Thema Waldbaden, verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Zusammenhang, der mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Und speziell das Thema Tauben, warum habe ich mir speziell das Thema Tauben rausgesucht? Also auf der einen Seite habe ich selbst eine gewisse Faszination für Vögel generell. Natürlich, wir haben ja hier im Haus so eine kleine Sittich-Auffangstation. Wir haben hier einen eigenen Raum und eine kleine Außenvoliere, wo wir Tiere aufnehmen, die irgendwo nicht mehr gewünscht sind oder nicht mehr gehalten werden können, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben Fundtiere da drin, wir haben Tiere vom Tierheim darin und versuchen denen da noch ein schönes Leben zu ermöglichen innerhalb von vielen Artgenossen. Wir sprechen hier konkret von Nymphensittichen und Wellensittichen, ursprünglich auch ausgelöst durch ein zugeflogener Wellensittich. Meine liebe Partnerin und ich, wir haben irgendwann mal zufällig beide festgestellt, dass wir als Kind jeweils einen Wellensittich hatten, den wir beide sehr, sehr geliebt haben. Also so eine gemeinsame Kindheitserinnerung. Ja, und so war das früher. Was muss bei mir in den 80ern gewesen sein? Aber man wusste damals einfach, also jedenfalls hatte man sich nicht so damit beschäftigt. Und wenn man im Tierladen sowas bekommen hat, wussten die es wahrscheinlich auch nicht besser, haben es einem nicht gesagt oder so, dass man solche Tiere auf gar keinen Fall niemals, niemals, niemals alleine halten darf. Denn es sind Schwarmtiere, die brauchen mindestens einen Kumpel oder einen Partner / Partnerin, damit sie sich nicht total einsam fühlen. Und das ist übrigens, das sind lauter so Gedanken, die mir kommen, da ich diese Tiere einfach so schätze für ihr Wesen, was sie sind. Aber man sieht ja auch viele TikTok-Videos, Instagram-Videos von Vögeln, die ganz tolle Kunststücke machen oder singen. Und ich möchte da jetzt nicht pauschal unterstellen, dass das alles eine krasse Fehlprägung ist, aber solches Verhalten zeigen Vögel eigentlich in vielen Fällen nur, wenn sie einzeln gehalten werden und sozusagen auf den Mensch als Partner angewiesen sind. Das heißt, sie haben keine Artgenossen, sie sind geprägt auf den Mensch und dann lassen die sich ja handzahm abrichten, machen Kunststücke. Ich sage nicht, dass das auch mit viel Geduld und Hingabe und Leidenschaft auch möglich ist, innerhalb von einem Schwarm zu machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die dann so zutraulich werden, dass sie dann sogar Kunststücke machen und so, vielleicht irre ich mich an dem Punkt auch, aber aus meiner Sicht ist die sehr, sehr, sehr gering, die Chance. Das heißt, das, was wir dann da sehen und was wir dann total toll finden, weil diese Tiere dann sehr vermenschlicht dargestellt werden, ist wahrscheinlich oft eine traurige Geschichte dahinter. Thema Fehlprägung, Thema Einzelhaltung, Thema Vereinsamung des Vogels. Generell ist es menschlich, und das habe ich schon oft erlebt, wenn wir Besuch haben oder auch gerade Kinder, dann zeigen wir den Kindern den Vogelraum. Und dann die ersten beiden Fragen sind immer, kann ich die auf die Hand nehmen, kann ich die streicheln? Und die zweite Frage ist immer, können die sprechen? Und beides, also sowohl krasses Handzahm sein im Sinne von streicheln können und auch sprechen können, sind aus meiner Sicht dann, wie gesagt, nicht pauschal, aber dann oft Fall von Fehlprägung. Das heißt, eigentlich sind diese Tiere, wenn die unter sich sind, dann fliegen die rum, dann sind die zwar froh, wenn der Mensch kommt und Futter bringt und Wasser bringt und ab und zu auch den Raum sauber macht. Also wir sind sozusagen die Dienstleister unserer Vögel. Aber dann kommen die nicht auf die Idee, von sich aus dir auf die Hand zu fliegen, wenn da kein Futter ist und sich anzunähern und mit dem Mensch da jetzt irgendwie zu spielen, weil das müssen die nicht. Die sind in ihrem Schwarm, die haben ihre Artgenossen und da haben die viel mehr Bock drauf. Und deswegen, ja, vielleicht so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, wenn man das zu toll findet, was man da so als Video sieht und dann vielleicht auf den Gedanken kommt, ach, ist das so lustig, wenn so Nymphen sich so toll singen, komm, wir gehen jetzt in das Pflanzenfachgeschäft unseres Vertrauens, weil die zufällig aus welchem Grund auch immer Nymphensittiche verkaufen und dann hole ich mir einen Nymphensittich und dann versuche ich den abzurichten, dann bin ich relativ schnell enttäuscht oder frustriert, weil der das nicht innerhalb von kürzester Zeit Bock hat, so zu machen, wie ich das in dem TikTok-Video zu sehen bekomme. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee, dass es doch nicht so eine geile Idee war, mir das Tier zu holen. Und dann, tja, landet der bestenfalls im Tierheim, schlimmstenfalls vergisst man das Fenster zuzumachen und das Tier fliegt weg. Ja, alles nicht so toll. Also, ich bin sowieso hin und her gerissen. Das Wort Ziervögel an sich gibt's nicht. Es gibt keinen Ziervogel. Es gibt einfach nur Vögel. Und offensichtlich hat der Mensch irgendwann mal gedacht, das ist eine gute Idee, gewisse Vögel einzufangen und die in einen Käfig zu sperren. Ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich bin in verschiedenen Facebook-Gruppen und ich sehe viele Halterinnen und Halter, die sehr, sehr viel Liebe und Hingabe, große Volieren bauen, tolle Klettermöglichkeiten. Und dann denke ich mir, ja, die Tiere, die haben es da auf jeden Fall gut. So wie ich hoffe, dass es die Tiere bei uns auch gut haben. Aber so ganz, ganz, ganz tief in mir drin denke ich auch immer, nee, so ein Wellensittich und so ein Nymphensittich, die müssten eigentlich da, wo sie herkommen, nämlich ursprünglich aus Australien, da müssten die in einem riesigen Schwarm fliegen und müssten an Gewässern landen können und auf Bäume und große Strecken fliegen können und nicht nur so ein paar Meter im Raum. Auch wenn wir das so bestmöglichst machen mit vielen Ästen und Zweigen, wo die reinfliegen können, dass sie auch natürliches Greifverhalten haben, also verschiedene Hölzer, verschiedene Dicken von Ästen, wo sie einfach lernen, verschieden ihre Krallen. Also es sind so ganz simple Sachen. Es gibt Leute, die haben ihre Vögel nur im Käfig und dann da so eine gedrechselte, runde Stange. Das heißt, die haben immer die gleiche Fußform, um sich da festzuhalten. Keine Abwechslung für die Krallen, keine Herausforderung. Was ist das bitte für ein Leben? Und wie gesagt, selbst wenn ich die optimalen Voraussetzungen für so ein Tier schaffe, die man eben in einem Haus machen kann, mit Außenvoliere, man kann die Tür aufmachen, dann können die raus, dann können die rein, wenn sie keinen Bock mehr haben draußen. Manchmal regnet es, dann lieben die das im Regen draußen, duschen die so richtig, spreizen ihre Flügel, genießen das. Und dann denke ich mir, das ist schon toll, dass ihr Sonne abbekommt, dass ihr Wind abbekommt, dass ihr den blauen Himmel sehen könnt, dass ihr die Sonne sehen könnt, dass ihr nass werdet vom Regen. Und selbst im Winter im Schnee macht denen auch nichts aus. Fliegen die raus in Schnee und nach 5 Minuten wird es ihnen zu kalt, dann kommen sie wieder rein. Aber sie erleben das wenigstens und dann bin ich glücklich, weil ich mir denke, ja, ihr könnt wenigstens diese Elemente spüren und seid nicht nur in einem Raum drin. Und trotzdem hat es natürlich nichts damit zu tun, wie die eigentlich und natürlich draußen gehalten werden können. Aber ja, ich will jetzt, was ich verurteile, ist, diese Tiere zu verkaufen, wie gesagt, Pflanzenfachgeschäfte, die diese Tiere verkaufen, weiß ich nicht, wie gut geschult Verkäuferinnen und Verkäufer da sind. Ob die überhaupt Tiere dann in Einzelhaltung, ob die das ansprechen proaktiv. Wenn ich da jetzt, müsste ich mal testen, ich müsste mal hingehen, würde sagen, ich hätte gern einen Wellensittich, ob die mir den verkaufen oder ob die sagen, nee, werden nicht einzeln verkauft, sie müssen wenigstens zwei kaufen. Und wie viel Platz hat denn der Käfig? Ist da genug Zeit, genug Raum drin? Haben die genug Freiraum? Haben die genug Stunden am Tag, wo sie frei im Raum fliegen dürfen? Ist der Raum genügend gesichert? Sind da vielleicht giftige Pflanzen, auf die man achten kann? Sind da Spalten hinterm Schrank, wo die reinfallen können, wo sie dann elendig zugrunde gehen, weil sie sich daraus nicht mehr befreien können? Oder bleiben die vielleicht im Vorhang hängen mit ihren Krallen und hängen dann kopfüber und keiner bekommt es mit? Sind da Kabel, die die anfressen können und einen elektrischen Schlag bekommen? Also da sind schon viele, viele, viele Fallen. Selbst die Scheibe, ne? Wenn die jetzt sich erschrecken, Fluchtfallen, fliegen die immer ins Helle. Und wenn da eine Scheibe ist, selbst wenn man vorher gedacht hat, die haben gelernt, dass da eine Scheibe ist, fliegen die in einem Panikreflex vielleicht gegen die Scheibe. Ist die Scheibe ordentlich gesichert gegen Aufprall, also sprich mit Lamellen zum Beispiel oder genug Aufklebern wenigstens, wo sie sich dran orientieren können. Also da gibt es viele, viele, viele Fallstricke. Und das Krasse ist halt, dass aus meiner Sicht einfach jeder Hinz und Kunz aus einer Laune heraus, ohne Schulung, ohne richtige Ahnung von Ernährung, sich Vögel kaufen kann und die sich zu Hause in den Käfig setzen kann. Ich halte das persönlich nicht für richtig. Man müsste vielleicht wenigstens irgendwie so eine Art Eignungsprüfung oder so eine Minischulung, dass man so ein bisschen Ahnung hat, müsste man vielleicht vorher ablegen müssen, wenn man denn dann erlaubt bekommt, solche Tiere zu halten. Ich finde das irgendwie noch mal was anderes als ein Hund oder eine Katze, ist schon diffiziler aus meiner Sicht. Vielleicht irre ich mich da auch, vielleicht sind ihr auch Vogelexpertinnen unter euch, die auch Vögel halten, die da jetzt einen ganz anderen Blick drauf haben. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, du, wenn die Gesellschaft haben, wenn die Körner haben und ab und zu ein bisschen Grünzeug und wenn die frisches Wasser haben und sauber sind, also eine saubere Umgebung haben, dann sind die eigentlich happy, dann geht's denen gut. Da machst du dir zu viele Sorgen. Würde mich auch interessieren, so eine Meinung. Ist ja auch nur so ein Bauchgefühl, was ich da hin und wieder habe. Auf der anderen Seite, wenn wir dann unten sind und im Vogelraum und die beobachten und du kriegst dann so raus mit der Zeit, die haben ja auch alle Namen und so weiter, na, da hat jeder so seinen eigenen Charakter und seine eigenen Wesenszüge und reagiert in gewissen Situationen fast schon so, dass man es vorhersehen kann. Gibt immer einen, der ist schon leider nicht mehr da, ist schon ins Hirseland geflogen, wie die Vogelliebhaber sagen. Also leider mussten wir den einschläfern lassen, auch mal wieder wegen Krebs. Das war zum Beispiel immer der Erste, wenn es Möhrchen gab und du hast die aufgehängt, war der immer der Erste, der sich sofort auf die Möhrchen gestürzt hat, da konntest du schon sicher sein. Und so hat jeder so seine Eigenheiten und Eigenschaften, die man lieb gewinnt. Und dann sieht man eben auch, das sind halt nicht einfach nur Wellensittiche oder Nymphensittiche, sondern da ist jeder so sein eigener Charakter, seine eigene Lebensform, seine eigene Vorlieben, Abneigungen. Der eine ist draufgängerischer, die andere ist ein bisschen ängstlicher, die dritte kümmert sich um alles, der vierte ist lieber so für sich alleine und hat auch gern mal seine Ruhe und so weiter. Und das führt mich so ein bisschen zum Thema Tauben zurück. Auch wenn man die lange genug beobachtet, sieht man auch unterschiedliche Charaktere. Natürlich sehen Tauben auch unterschiedlich aus von ihrem Gefieder, wo man sie ein bisschen unterscheiden kann. Die grauen Tauben an sich kann ich tatsächlich auch schwer unterscheiden. Aber viele haben doch irgendwie so ein Merkmal, wo man sie, wenn man sie länger beobachtet, wiedererkennen kann. Wir haben hier so eine Handvoll Tauben ums Haus rum, die immer hier so abhängen, ja, die ich wiedererkenne, wo ich weiß, allen voran natürlich unser Agato, wer mir auf Instagram folgt, hat den schon kennengelernt, Täuberich, der hier mittlerweile durch einen Unfall mehr oder weniger handzahm geworden ist, muss man sich vorstellen. Wir hatten im Winter ein Futterhaus draußen und der ist mit seinem Füßchen so zwischen zwei Holz, ja, Latten, muss ich sagen, hängen geblieben, der arme Kerl. Es war auch wieder mal so ein Schicksalstag irgendwie, weil ich schon eigentlich auf dem Weg nach Frankfurt zu meiner Redneragentur war. Hab dann festgestellt, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ich war aber noch nicht so weit weg. Dann habe ich gedacht, komm, ey, fährst jetzt nochmal zurück, weil wir wollten auch noch essen gehen. Ich wollte bezahlen und so weiter. Führerschein dabei haben auch eine gute Idee. Also bin ich nochmal zurückgefahren, hol mein Portemonnaie. Mein Blick fällt so zufällig in den Garten raus und dann sehe ich eine Taube leblos am Futterhaus hängen. Und da dachte ich mir so, ach du Scheiße, was dann da passiert. Mein erster Gedanke war, dass da vielleicht jemand draufgeschossen hat oder sowas, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das war so der erste Gedanke. Und dann gehe ich so raus, habe schon so, also wirklich schon ein ganz schlimmes Gefühl. Und dann bin ich nah dran und auf einmal bewegt sich die Taube und fängt an zu flattern, kann aber nicht weg, weil der Fuß eingeklemmt ist. Ja, dann habe ich die geschnappt, dann habe ich so ganz langsam das Füßchen raus manövriert aus der Spalte und das war eben jener Agato, den ich dann in der Hand hatte und der irgendwie auch dann scheinbar registriert hat, dass ich ihm helfe und nichts Böses will. Ist dann danach natürlich direkt weggeflogen, blieb aber immer in der Nähe des Hauses. Er hat dann so ein paar Tage auch gehumpelt mit seinem Beinchen. Aber was bei Tauben halt auch krass ist, ist die Regenerations- und Heilungsfähigkeit. Also die heilen offenbar sehr, sehr schnell. Das hat nicht lange gedauert. Da ist der ganz, ist ja wieder normal gelaufen und so weiter. Aber da hatten wir halt irgendwie so den Grundstein gelegt für so ein Vertrauen. Und jetzt ist der, ich glaube, mittlerweile schon 3 Jahre hier ums Haus rum. Und mittlerweile kennen wir uns einfach. Also der fliegt uns an. Der weiß Bescheid, wer wir sind, und weiß Bescheid, wenn jemand hier ist, der nicht wir sind. Er registriert da auch. Und er registriert aber auch, wenn andere Menschen mit uns zusammen sind, zu denen fasst er dann auch Vertrauen. Also sehr, sehr schön. Worauf ich jetzt hinaus will nach all diesen Geschichten und Gedanken ist, unsere Vorstellung von verschiedenen Tierarten und die Einkategorisierung in Schubladen, wie wir die wahrnehmen, weil wir das vielleicht mal so gelernt haben von der Gesellschaft, von unserem Elternhaus, von unserer Peer Group, von unserer Kultur, und dass wir das dann alles so selbstverständlich hinnehmen. Also einfachstes Beispiel, die Kuh, die bei uns hier auf dem Teller landet, in Indien aber heilig ist. Kulturelle Unterschiede, die verschieden auf Tiere gucken. Oder wir essen ganz selbstverständlich Schweinefleisch in unserem Kulturkreis. Und das würde in anderen Kulturkreisen den Menschen niemals einfallen. Diese Unterschiede, die wir verschiedenen Tierrassen gegenüber aufmachen, dieses Schubladendenken, da möchte ich in der Folge mal dazu einladen, das kritisch zu hinterfragen. Das Buzzword hierzu heißt Speziesismus. Speziesismus. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Irgendwann ist mir der Begriff mal begegnet zum ersten Mal. Und er definiert sozusagen, er macht genau das. Also Speziesismus ist die Einordnung von verschiedenen Lebewesen in verschiedene Kategorien mit damit verbundener Diskriminierung. Also zum Beispiel Ausbeutung von Tieren, aka Massentierhaltung, Tiertransporte, das eine streichel ich, das andere esse ich. Diesen Unterschied, den wir da machen. Warum lieben wir unseren Hund? Und warum essen wir aber das Schwein? Und aus meiner Erfahrung heraus ist es also vor allen Dingen kulturelle Prägung gepaart mit Marketing. Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir so kennengelernt. Und deswegen ist es der richtige Weg. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch und falsch und lade dazu ein, das eben neu zu bedenken. Und keine Ahnung, keine Angst, ich bin nicht derjenige, der predigt, dass alle Menschen Vegetarier und Veganer sein sollen und müssen, ist für viele undenkbar und für viele vielleicht auch nicht das Richtige. Ich lade aber trotzdem ein, diese Haltung kritisch zu hinterfragen und aus dieser kritischen, wachen Haltung, was meine ich mit wach? Mit wach meine ich, dass über viele Jahrzehnte durch Marketing und industrielle Tricks es eben gelungen ist, uns als Konsumenten, als Fleisch- und Tierproduktkonsumenten vor allen Dingen, komplett zu entkoppeln von der Quelle, also vom Tier. Alles passiert irgendwo in großen industriellen Anbauten auf dem flachen Land draußen. Das soll niemand was mitbekommen. Das passiert so, dass wir nichts hören, nichts sehen, nichts riechen davon. Wir haben immer die, oder wir sollen glauben, dass alles das, was wir da kaufen können, mal lustvoll auf einer Wiese gelebt hat, glücklich war und sozusagen mit einem Lächeln für uns gestorben ist, als um uns als Nahrung zu dienen und so weiter. Und da möchte ich einfach einladen, das bewusster wahrzunehmen. Das heißt ja nicht, dass wir alle Veganer und Vegetarier werden sollen und müssen. Natürlich auch hier die Einladung, das auszuprobieren. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren wir das jetzt machen und erstaunlich gut damit gefahren sind. Aber möglicherweise ist es auch nichts für jeden. Aber es reicht ja auch schon, kleine Schritte zu machen. Für jemand, der jeden Tag Tierprodukte konsumiert, vielleicht zu sagen, okay, ein Tag in der Woche ist der Tag, wo wir uns mal pflanzenbasiert ernähren. Und am Anfang gehört da vielleicht ein bisschen Aufwand dazu, ein bisschen Mühe, ein bisschen Umdenken, neue Ideen. Aber es gibt ja mittlerweile einfach eine Myriade Kochbücher, Podcasts, YouTube-Videos, Instagram-Inspirationen von super einfachen Gerichten, die super, super lecker schmecken. Also sich da gerne inspirieren lassen und einfach mal neue Dinge ausprobieren und aus diesen alten, liebgewonnenen, einschläfernden Schubladen rauskommen und sich da nicht mehr komplett um den Finger wickeln zu lassen. Weil letzten Endes geht es ums Geld. Geht darum, dass diese Industrie möchte unser Geld haben. Das ist es, das, um was es geht. Deswegen muss alles super, super billig sein. Ich bin letzten Sonntag, wo ich mit meinem Kumpel wandern war, an einem Parkplatz vorbeigefahren, wo Werbung war für Grillhähnchen, halbe. Da habe ich mich auch gefragt, warum heißt es eigentlich Hähnchen? Aber es ist ja eigentlich ein Hühnchen, also ein Huhn. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hühnchen und Hähnchen? Warum heißt es nur, wenn es gebraten ist, Hähnchen? Und vorher hieß es Hühnchen oder was? Da bin ich so sprachlich drüber gestolpert. Also halbes Händel, Hähnchen, scheinbar das gebratene Huhn oder was? Ja, keine Ahnung, 2,50 Euro oder sowas. Da muss man sich vorstellen, für 2,50 Euro muss so ein Huhn ausgebrütet werden, aufgepäppelt werden, gefüttert werden, möglicherweise oder mit Sicherheit mit Medikamenten versorgt werden, oft auch prophylaktische Medikamente, damit es gar nicht erst krank wird, dann sehr schnell fett werden. So, dann muss es getötet werden, geschlachtet werden, es muss, also die Federn, gibt es auch ein Wort dazu, Federn, wenn man die Federn zieht, rupfen, muss gerupft werden, muss geteilt werden, muss transportiert werden, vielleicht noch verpackt werden, ja, mit Sicherheit auch verpackt werden, muss dann zum Händelmann gebracht werden, der muss dann mit seinem mobilen Grill auf einem Supermarktparkplatz stehen, dafür drückt er mit Sicherheit auch was ab, dann hat er Energiekosten, weil das da ja, ich weiß gar nicht, ob er die da zubereitet überhaupt oder ob die Fertigzubereitung dann nur noch sozusagen da warm gehalten werden, I don't know. So, und diesen ganzen Weg, der kostet dann 2,50 Euro. 2,50 Euro für so ein vom Küken bis zum, ich drehe mich gehälftet an einem Spieß im Kreis und warte drauf, dass da irgendjemand kommt, der mich dann isst für 2,50 Euro. Alter, was kann das denn sein? Ich würde da jetzt niemand zu nahe treten, also weder dir als Hähnchenkonsument, noch dir, lieber Mensch, der irgendwie ja versucht, damit sein Geld zu verdienen. Aber Alter, was soll das denn bitte sein, was da auf den Teller kommt? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Naja, also Speziesismus, das eine streichel ich und liebe ich und das andere landet auf meinem Teller und esse ich und hab da überhaupt. Und das ist halt die Frage, warum habe ich keine Empathie zu so einem halben Hähnchen? Weil ich da nur das Endprodukt sehe und nur die Lust verspüre auf die knusprige Haut, auf die Gewürze, auf diese Befriedigung, die sich dann da in mir breit macht, wenn ich mir das reinziehe, dann wahrscheinlich noch kombiniert mit fettigen Pommes und vielleicht da gab es immer noch so, naja, also früher war das so, als ich mich noch daran erinnere, Krautsalat konnte man dazu dann kaufen und dann hatte man Hunger und dann hat man sich das reingezogen und dann hat man danach natürlich so ein befriedigendes Gefühl einer warmen Mahlzeit irgendwie in sich und das ist das, was übrig bleibt. Das ist dieses Befriedigungsgefühl, ist das, was übrig bleibt und dieses Produkt, was da in die Tüte gesteckt wird, hat einfach nichts damit zu tun mit dem Tier, was irgendwo wahrscheinlich ja noch nicht mal großartig irgendwo rumgelaufen ist, sondern wahrscheinlich in irgendeiner riesigen Halle vor sich hin gefristet hat, bis es endlich fett genug war, damit man es schlachten konnte. Und diese, ja, bei Menschen spricht man von Entmenschlichung, hier müsste man von Enttierischung sprechen. Also diese völlige Losgelöstheit von dem Lebewesen, von dem Lamm, was an Ostern auf dem Teller landet, von der Weihnachtsgans. Ja, bestenfalls ist die mal draußen rumgerannt und hat eine grüne Wiese gesehen und ist vielleicht mal in einem Teich geschwommen. Schlimmstenfalls hat sie das alles niemals erlebt und landet bei uns auf dem Teller. Also das ist das, was die Industrie möchte. Die Industrie möchte nicht, dass wir das Stück Fleisch oder das Tierprodukt, was bei uns auf dem Teller landet, in irgendeiner Weise mit einem Lebewesen in Verbindung bringen, zu dem wir eine empathische Beziehung aufbauen können. Das ist sehr, sehr schön zu sehen an einem Experiment, was mal in einer Fußgängerzone gemacht wurde. Ich glaube, irgendein Regionalsender hat das mal gemacht. Und ich glaube, dass es um Weihnachtsgans ging. Hast dann vorne leckerer Braten. Und dann haben die Leute gesagt, ja, hätte ich gerne. Und dann hat derjenige, der das verkauft hat, hat dann eine lebende Gans geholt. Und hat dann so ausgeholt, ihr den Kopf abzuschlagen. Und alle Leute so, nein, um Gottes Willen, das Tier. Ja, aber sie wollten doch den Braten. Also da sieht man, das wird vor uns versteckt, damit wir keinerlei emotionale Bindung zum Lebewesen aufbauen. Und dann nähern wir uns, um bei einem komischen Tierbegriff zu bleiben, des Pudels Kern, dass wir eigentlich als Lebewesen, wenn das nicht völlig verschüttet ist, wenn das nicht durch viele, aus meiner Sicht, kann mich ja irren, aus meiner Sicht, mit vielen marketingpsychologischen Tricks völlig verschüttet worden ist bei uns, haben wir zu anderen Lebewesen eine Verbindung, einen empathischen Bezug. Und es kann sein, dass der uns abtrainiert wurde, weil uns mal erzählt wurde, dass das was mit Schwäche zu tun hat, bei uns Männern vielleicht sogar irgendwas mit Nicht-Männlichkeit zu tun hat. Aus meiner Sicht absoluter Blödsinn, hat überhaupt nichts damit zu tun, ist eine völlige Fehlinterpretation. Aber gut, ist so in der Welt, ich kann nur dagegen sprechen, aus meiner Sicht. Das wurde uns abtrainiert, auch durch die Selbstverständlichkeit des Konsums solcher Produkte. Und das war bei mir als Kind ja nicht anders. In meinem Elternhaus gab es auch jahrelang sozusagen fast jeden Tag Fleisch. Oder auch dieses typische Aufschnitt, also Wurst, Schinken, Salami, dass das eben gar nicht als Fleisch wahrgenommen wird, als Tierprodukt, sondern es ist eben Aufschnitt, es ist eben Salami, das ist Schinken. Oder im Kartoffelsalat, Speckwürfel wird fast eher wie so eine Art Gewürz wahrgenommen und gar nicht als ein Stück Tier, was mal gelebt hat. Und Speziesismus wird dann eben unterschieden, das eine streichle ich, das andere esse ich, wird eben unterschieden aufgrund der Tierrasse, dass sich Tiere verschieden wahrnehmen und aufgrund dieser Wahrnehmung und aufgrund dieser Kategorisierung und aufgrund dieser mehr oder weniger emotionalen Bindung zum Tier habe ich als Mensch das fehlgeleitete Recht, diese Tierart auszubeuten im Sinne von Massentierhaltung. Ich rede jetzt nicht von dem Rind, da lass ich ja mit mir diskutieren, ne? Also Tiere, die unter vernünftigen Bedingungen gehalten werden, die dann entsprechend ihren Preis haben, die auch wertgeschätzt werden, die vielleicht, da gibt es ja dann auch die Boxentötung, wo das Tier auf der Weide dann direkt, also getötet wird, geschlachtet wird, also zumindest getötet wird und nicht mehr den Stress des Tiertransportes hatte und all diese Sachen, das sind ja Ansätze, Dinge besser zu machen. Was übrigens nicht besser wird, sind diese komischen Siegel von wegen Tierwohl-Label aus der Massentierhaltung. Ist an sich schon wie so ein schlechter Witz. Dann haben die dann irgendwie 10 Zentimeter mehr Platz, sind nicht mehr, also können sich so einen Zentimeter bewegen und haben deswegen eine höhere Klasse. Also lasst euch davon auch nicht einlullen. Da gibt es immer noch ganz, 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 ganz furchtbar schlimme Dinge. Und ich lade euch da einfach mal ein, euch auch mal so eine Doku anzugucken, das mal an euch ranzulassen. Ich kann mal ein paar Links in den Shownotes reinsetzen von Filmen, die ich da empfehlen würde, dass man sich das einfach mal anguckt und mal nicht wegdrängt, weil das ist ja auch immer so, ich höre immer mal wieder den Satz, ich gucke mir das nicht an, weil ich habe Angst, danach kann ich kein Fleisch mehr essen. Ja, Mann, guck dir das ruhig mal an und wenn du danach keinen Bock mehr hast, Fleisch zu essen, das ist vielleicht eine gute Entwicklung. Oder wenn du danach ein bisschen bewusster Fleisch kaufst, ist es auch schon eine Entwicklung und ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dieser Gedanke, dass wir als Menschen verschiedene Tierarten in verschiedene Schubladen stecken und verschiedenartig ausbeuten, das ist in unserer Welt hier wirklich eine katastrophale Entwicklung und das sagt nichts Gutes über uns Menschen aus. Das ist einfach nicht richtig, was wir da machen, aus meiner Sicht, aus der Sicht von Verbundenheit, aus der, oder nennen wir es einfach Respekt vorm Leben, Respekt vor anderen Lebewesen. Ich habe es ja versucht, am Anfang die verschiedenen Charaktere unserer Wellensittiche einfach mal als Beispiel zu nehmen. Und so hat natürlich jedes Lebewesen, jede Kuh, jedes Schaf, jede Ziege hat irgendwie einen Familienverbund, mag andere aus ihrer Familie mehr und andere weniger. Da gibt's Streit, da gibt's Zuneigung, da gibt's Abneigung, da gibt's Zoff und Zucht. Wie bei uns Menschen. Also das sind einfach Lebewesen. Die haben natürlich Instinkte und die haben natürlich nicht dieses sogenannte intelligente Gehirn, was wir Menschen uns ja so gerne zuschreiben. Und ja, das haben wir. Leider nutzen wir es eben auch in eine Richtung, die halt nichts mit Weisheit zu tun hat. Also Intelligenz ist nicht gleich Weisheit. Davon fehlt uns leider halt viel. Sehr intelligent sind wir, aber sehr weise sind wir einfach noch nicht. Und das haben Tiere nicht, aber die haben trotzdem Charakter, die haben trotzdem Zuneigung und Abneigung und eigene Wesenszüge und vor allen Dingen haben sie Schmerzen und vor allen Dingen, das ist jetzt so ein Beispiel, ne? Wir haben wieder einen Wellensittich einschläfern müssen wegen Bauchspeichel, Drüsenkrebs, was die nicht alles kriegen können, diese Viecher, Wahnsinn. Und der war verpaart und die Partnerin ist jetzt seit einiger Zeit wirklich in Trauer, das merkt man ihr an. Vorher war die fidel und aktiv und ist viel geflogen und jetzt sitzt sie viel rum, ist sehr passiv, ist sehr ruhig, die trauert einfach, dass der nicht mehr da ist. Und wie viel Instinkt das jetzt ist und dass da einfach ein Impuls fehlt von dem Partner, der immer da war und jetzt plötzlich nicht mehr da war, das ist Interpretationsfreiraum. Aber klar macht das was mit dem Tier und das ist jetzt in Anführungszeichen nur, in Anführungszeichen, das ist auch wieder Speziesismus. Das ist nur ein Wellensittich. Komplexere Tierarten, Schweine zum Beispiel, intelligente Tiere, soziale Tiere. Und wie behandeln wir die als Menschen? Wie behandeln wir die als Menschen? Wie kommen wir auf den Trichter, dass wir uns so sehr darüber stellen, dass wir diese Tiere in ein unglaubliches Leid stürzen und davor dann die Augen verschließen, nichts davon wissen wollen, ja, nicht unbequem werden in unserer Komfortzone, Augen zu, Hauptsache es schmeckt geil, weil wir das schon immer so gemacht haben, weil wir das schon so gelernt haben, weil uns das die Kultur vorgibt und weil uns das Marketing Gehirn gewaschen hat. Ja, dazu lade ich einfach mal ein, das so sacken zu lassen und wirken zu lassen. Das eine streichle ich, das andere esse ich. Das ist wirklich richtig. Oder gibt es ja auch andere Wege, die wir bewusster, verbundener, besser machen können für uns selbst, unsere eigene Gesundheit, für das Wohl von ganz vielen Tieren, für das Wohl unseres Planeten. Thema Futtermittelanbau für die Massentierhaltung. Wäre jetzt wieder ein eigener Podcast für sich. Dieser Wahnsinn, wie viel Futter wir in die Tiere reinstecken, damit wir Menschen ernährt werden können, dafür den Planeten ausbeuten. Dass wir mit viel weniger dieses Futteranbaus, wenn wir das direkt konsumieren würden, einfach viel weniger bräuchten, viel weniger Fläche, wenn wir nicht den Umweg über das Fleisch gehen. Aber es wäre wieder ein eigenes Kapitel sozusagen. Ja, das lag mir mal wieder sehr auf der Seele, darüber zu sprechen. Es kam auch gerade der Gleichmutproben-Podcast mit meinem lieben Kollegen und Buddy Leander Greidemann raus, wo wir zum Thema Tierliebe sprechen. Vielleicht steckt auch deswegen das Thema noch tief in mir drin und wollte auch hier nochmal erörtert werden. Aber da denke ich doch sehr viel wieder nach in letzter Zeit, wie das eigentlich sein kann, dass wir so aus der Verbundenheit raus sind, dass so wenig spüren und so wenig emotionale Bindung zu anderen Lebewesen haben. Denn das gehört aus meiner Sicht zu diesem Bewusstseinsprozess dazu, dass wir, und das vielleicht so als Schlusswort, jetzt könnte man ja sagen, ja, es ist ja evolutionär vorgesehen, dass wir auch Fleisch- und Tierprodukte konsumieren. Und das ist auch alles richtig, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Aber was uns unterscheidet von sozusagen Fleischfressern, ist das, also neben verschiedenen anderen körperlichen Dingen wie Darmlänge und Gebiss und so weiter, gewisse Enzyme, die da eine Rolle spielen und, die eher darauf hindeuten, dass wir in erster Linie Pflanzenfresser sind, auch wenn wir omnivor sind, also sowohl Fleisch als auch Pflanzen verwerten können, ist, dass wir als Mensch, und das unterscheidet uns halt wirklich von den Tierarten, das sind wir, glaube ich, wirklich die einzige Spezies auf diesem Erdball, die diese Fähigkeit haben. Wir können uns bewusst entscheiden. Wir sind nicht darauf angewiesen. Wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen und die können wir zum Wohl des großen Ganzen treffen. Und diese Wahlmöglichkeit, die hat ein Löwe nicht. Die können keine Entscheidungen treffen. Ja, ich fühle mich so verbunden mit der Antilope, dass ich jetzt nur noch Rosen fresse. Das ist keine bewusste Entscheidung, die ein Prädator, also ein Raubtier, treffen kann. Aber wir Menschen, wir können diese Entscheidung treffen. Und das ist der große Unterschied, die Verantwortung, die wir tragen, der wir gerecht werden können, wenn wir für die Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Und für den einen ist das Hardcore-Veganer zu werden und für den anderen ist es ein Tag in der Woche, wo er weniger Tierprodukte konsumiert oder vielleicht auch mal gar keine. Jeder Schritt, sei ja auch noch so klein, in die richtige Richtung, macht eine bessere Welt für uns alle, auch für deine ganz persönliche, egoistische Gesundheitseinstellung. Viele Leute kommen aus dem Gedanken, das ist gesünder für mich und das ist ein egoistischer Gedanke, aber es ist ein richtiger Gedanke. Warum denn nicht? Wenn das der erste Schritt ist, gut, sei es drum, dann ist das dein erster Schritt zu mehr Gemüse und zu mehr Obst und zu weniger Tierprodukten. Und wir Menschen, wir haben diese Entscheidungshoheit. Wir haben Zugriff zu bewussten Entscheidungen. Und das ist das einzige Unterscheidungsmerkmal, was ich so wirklich zulasse, wo ich sagen kann, ja. Und damit geht eine gewisse Verantwortung einher, die wir für uns selbst, für unser eigenes Leben, aber auch zum Wohl des großen Ganzen eben treffen können. Ja, no pressure an der Stelle. Für den einen ist es ein Sprung, wie für mich damals. Vielleicht, ja, das vielleicht noch, ich bin lauter Laune, sorry. Ich erzähle mal wieder die kurze Geschichte, wie ich zum Veganismus bekommen bin. Ich bin übrigens kein Hardcore-Veganer. Ich bezeichne mich gerne als Flexiganer. Das heißt, ich bin Veganer, der aber auch hin und wieder vegetarisch speist, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Also ich sehe auch nicht ein, dass ich irgendwo hungern muss, wenn es gar nichts Veganes gibt. Versuche mich also zu Hause, wäre ich komplett vegan. Versuche das eben so gut es geht zu tun. Auswärts eben auch, aber manchmal stößt man einfach an seine Grenzen aus meiner Sicht und dann switche ich eben auch mal zum Vegetarischen, aber Fleisch, Fisch, solche Sachen habe ich jetzt seit vielen, vielen Jahren nicht gegessen, nicht konsumiert und bei mir war es damals einfach ein Experiment, eine Challenge, die ich machen wollte. Ich habe gesagt, zu Silvester, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Jahre es her ist, war aber relativ am Anfang der Heldenstunde, also solange es den Podcast gibt, ungefähr ernähre ich mich auch schon auf die Art und Weise und habe damals gesagt, 3 Monate ab Oktober, November, Dezember, vegane Ernährung, einfach als Challenge, damit ich mal weiß, wie das ist, damit ich mal weiß, wie sich das anfühlt. Und dann war mir klar, als ich die Challenge begonnen habe, ab Silvester, also nach Ablauf dieser 3 Monate, werde ich mich wieder ganz normal, in Anführungszeichen, also omnivore, mit Fleisch, mit Fisch und Gemüse ernähren. Das heißt, das hatte für mich einen schönen Vorteil, weil ich wusste, es ist nur eine begrenzte Zeit, es wird wieder vorbeigehen und danach kehre ich zur sogenannten Normalität zurück. Das heißt, es hat mir den Druck rausgenommen. Und ja, am Anfang war es nicht ganz easy, vor allen Dingen, weil es quasi so eine Übernachtentscheidung war. Ich überhaupt gar keine Ahnung von dieser Ernährungsform hatte und erstmal so ein bisschen reinkommen musste. Es braucht ein bisschen Denkarbeit und es braucht ein bisschen Hilfe von außen. Und für mich war tatsächlich am Anfang das Schwierigste, auf Käse zu verzichten. Also Käse hat mir sehr viel mehr gefehlt als jetzt zum Beispiel Fleisch. Hat auch so Frischkäse auf dem Brot oder sowas oder ja, was man dann alles so gegessen hat. Und dann ging das besser und besser und besser. Und das Tolle ist, dadurch, dass man sich mal wieder mit seiner eigenen Ernährung und seinem eigenen Speiseplan auseinandergesetzt hat, dann war das gar nicht, nach einer Zeit war das gar nicht so, dass die Befürchtung, etwas wegzulassen, sondern eher die Erkenntnis, Mensch, da ist ganz viel auf dem Teller gelandet plötzlich, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Auch sogar an heimischen Gemüsesorten, die wir plötzlich gekocht haben, die wir vorher einfach noch nie auf dem Teller hatten. Und plötzlich war das die Befürchtung, dass man gar nicht mehr weiß, was man essen soll, hat sich ins Gegenteil gedreht, dass man plötzlich eine ganz andere Vielfalt an pflanzlicher Kost auf dem Teller hatte. Teilweise von Gemüsesorten, Salatsorten und sowas, die man vorher einfach noch nie gegessen hat, weil man sich einfach nie damit beschäftigt hat, immer nur so das Standardzeug, na, hier Blumenkohl, Brokkoli, grüner Salat und so weiter. Und das war eine tolle Erfahrung. Und abschließend, dann waren die 3 Monate um, Silvester war und ich wusste, okay, 1. Januar. Und am Anfang habe ich noch so gedacht, ja, und dann machst du dir so einen riesen, keine Ahnung, Burger oder was. Und dann waren die 3 Monate rum und dann war die pflanzliche Ernährung war das absolute neue Normal. Und ich konnte mir gar nicht, also ich hatte nicht dieses, was man oft von Veganern hört, dass die jetzt irgendwie mehr Energie haben oder noch krass mehr Sport oder sich leichter fühlen. Das hatte ich alles nicht. Ich habe mich einfach, ich habe mich auf einer anderen Ebene besser gefühlt, weil ich nicht mehr dieses moralische Dilemma hatte zwischen das eine streichle ich, das andere esse ich. Weil ich mag Tiere einfach. Ich finde, Tiere sind wunderbare Lebewesen. Ich respektiere die als Mitgeschöpfe auf unserem Erdball. Und das habe ich auch früher schon gemacht. Und deswegen war bei mir mehr oder weniger unbewusst auch immer, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich mich etwas mehr damit beschäftigt habe und diese Themen an mich herangelassen habe, und das war weit vor Start der Heldenstunde schon der Fall, hat es bei mir natürlich immer so eine kleine Wahrnehmungslücke aufgerissen, so ein Selbstidentifikationsproblem. Wenn ich so ein Kalb auf der Weide gesehen habe und gedacht habe, ja krass, wenn du jetzt im Restaurant Kalbfleisch bestellst, dann ist das hier vielleicht der kleine Bruder oder die kleine Schwester von dem Tier, was ich da gerade sehe. Das ist irgendwie nicht so ein schöner Gedanke, wenn ich so drüber nachdenke, dass die vielleicht gestern noch zusammen über die Weide getollt sind und heute, weil ich mich entschieden habe, Kalbfleisch zu bestellen, ist das Geschwisterchen nicht mehr da. Ich will jetzt auch nicht eine zu traurige Geschichte malen an der Stelle, aber das waren schon immer so Momente in der Wahrnehmung, wo ich hin und her gerissen war und irgendwie so gespürt habe, das ist irgendwie nicht so der richtige Weg, auf dem ich da gerade bin. Und dieses Hin- und Hergerissensein, dieses ja, Schulddilemma, nenne ich das mal, Wahrnehmungsdilemma, wie auch immer, das war natürlich weg. Und das hat mich irgendwie auch ein Stück weit befreit. Und mit der Erkenntnis, dass man eben ganz viele tolle, leckere Sachen auf dem Tisch haben kann, habe ich dann am 1. Januar gedacht, warum sollte ich jemals wieder zu meinen alten Gewohnheiten zurückkehren, wo das so hervorragend funktioniert für mich. Und ich sage extra für mich, weil das ist vielleicht auch nicht für jeden der Weg. Ich kann es nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Nur weil das für mich stimmt, heißt es ja noch lange nicht, dass das für jeden stimmt. Aber es soll ja immer inspirieren und motivieren und vielleicht so alte, festgefahrene Gedankenstrukturen aufweichen und die immer mal wieder hinterfragen und neu stellen. Und das war eben meine Erfahrung und die war sehr schön dann zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist das bis heute so. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem ich da das auch aufweiche und irgendwann vielleicht sage, aus diesen und jenen Gründen musste ich das wieder ändern. Das kann manchmal passieren. Es gibt auch Fälle, wo Menschen wirklich hin und wieder tierische Produkte auf ihrem Speiseplan brauchen, aus verschiedenen genetischen Gründen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich habe bisher jedenfalls nicht das Problem. Deswegen bleibe ich dabei und kann auch einfach nur an der Stelle jetzt mal dazu aufrufen. Für den einen ist der Sprung ins kalte Wasser, für den anderen eine Challenge, wie in meinem Fall. Für den dritten ist es vielleicht ein langsames Aufweichen über einen längeren Zeitraum immer weniger und weniger. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur drüber nachdenken, wie festgefahren sind meine Gedanken, wie eingeschränkt und wie gefesselt bin ich in meiner kulturellen Prägung. Und möchte ich mir nicht diese Freiheit nehmen, da mal auszubrechen und das selbstbestimmt zu entscheiden, wohin meine Reise geht. Das ist nämlich nichts anderes, als bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht fremdgelenkte Entscheidungen von einer Industrie, die letzten Endes das Beste für dich will, nämlich die Kohle in deinem Portemonnaie. Und so entscheidet am Ende jeden Euro, den du im Supermarkt über den Tresen gibst, über die Zukunft unserer Welt, denn damit unterstützt du eben verschiedene Branchen, denen du Geld gibst, denen du zu Umsatz verhilfst, die du stärker machst, unterstützt. Und lenk doch dieses Geld in die richtigen Bahnen. Wer sich motiviert fühlt, mehr an seinem Bewusstsein zu arbeiten und jetzt auch noch motiviert fühlt, mehr pflanzenbasierte Kost zu genießen und vielleicht Inspiration möchte für die eigene Küche, Inspiration fürs Einkaufen, Inspiration fürs Zubereiten, der ist genau richtig bei unserem Summer Soul Seminar mit Maxine Morast und mit mir vom 2. bis 4. August 2024 und zwar im Wildlandhaus bei Hannover. Maxine ist eine liebe Freundin von mir und sie ist neben Speakerin und Coachin eben auch Freestyle-Kochkünstlerin und das mit achtsamer, pflanzenbasierter und vor allen Dingen, und da legt sie sehr viel Wert drauf, genussvoller Ernährungs- und Lebensweise. Und wir koppeln eben an diesem Wochenende unsere Kompetenzen und wir werden mit dir, mit euch ein komplettes Wochenende verbringen. Meine Inhalte, wir werden schöne Morgenroutine zusammen machen. Wir werden natürlich Biohacking betreiben. Wir werden uns verbinden mit uns selbst, mit unserer Welt. Und das Ganze kombiniert mit wirklich Kochtipps, zusammen kochen, zusammen zubereiten. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Weil Maxine hat mir schon einiges beigebracht. Und ich bin da ein guter Benchmark, wenn man es schafft, mir was beizubringen, was Kochen betrifft, dann schafft man es wirklich bei jedem, weil ich habe da auch wenig Aktien im Spiel, weil ich eben auch eine Partnerin habe, die immer super und lecker kocht und da kann ich mich immer so schön drauf ausruhen, dass sie immer was Tolles zaubert. Deswegen ist es wichtig, dass ich das auch selbst kann und selbst lerne und in der Lage bin, mir was Leckeres, Gesundes zu zaubern. Und da habe ich schon viel von Maxim lernen dürfen und ich glaube, das wird ein richtig, richtig schönes und tolles Sommerwochenende in der wunderbaren Umgebung. Link werde ich euch auch in den Shownotes posten. Unter anderem findet ihr es auf alexander-metzler.com/Seminare. Da unter anderem eben das Summer Soul Seminar für dieses Jahr mit Maxine und mir. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn wir dich mit am Start haben. Im Moment gerade noch Early Bird Phase. Also ihr könnt auch jede Menge sparen. Jetzt noch Early Bird. Oder noch jemand mitbringen, dann gibt's auch noch mal ein kleines Guthaben, steht alles auf der Webseite. Aber demnächst wird's natürlich dann kein Early Bird mehr geben, dann wird's entsprechend teurer. Also wenn du ein bisschen Geld sparen möchtest, dann melde dich jetzt schon an und save dir das sozusagen. Und dann freuen wir uns auf Anfang August, wenn wir gemeinsam dann eine kleine Reise machen in Richtung genussvolle Ernährung und in Richtung bewusste Entscheidungen und bewusste Verbindung mit uns und unserer Welt. In diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut. Ich hoffe, in der Folge war ein bisschen Inspiration für dich dabei. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Da wird es darum gehen, wie wir, wenn wir uns auf diese pflanzenbasierte Reise begeben, wie wir im Alltag damit umgehen können. Und dafür habe ich wieder eine Expertin am Start, die sich genau mit diesem Thema schon seit vielen Jahren sehr tief eingetaucht ist in die Thematik, die Restaurants, die Hotels berät und auch im Umgang mit Speiseplänen, mit Speisekarten, mit Gästen und die umgekehrt eben auch weiß, wie man in Restaurants ansprechen kann, das Thema, wenn man noch nichts Veganes oder eine vernünftige vegetarische Variante auf der Speisekarte findet. Und das, ach, das muss ich sagen, vielleicht noch mal jetzt so als letzter. Ich wollte eigentlich schon zum Ende kommen, aber als letzter Impuls, es ist immer noch so krass, wie viele Speisekarten einfach voll sind mit einer Myriade Fleischangeboten und so dann so ein vegetarisches Gericht, was dann so total fantasie- und lustlos auf der Karte ist, so nach dem Motto, ah ja, für die Vegetarier haben wir auch was, ist doch klar, ja, die Spinner, so. Ah, und das nervt mich dann immer so. Leute, ihr, auch Menschen, die Restaurants betreiben, Menschen, die Essen zubereiten, die Zielgruppe von Leuten, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder flexitarisch, die vielleicht auch gerade mal keinen Bock auf was Fleischiges haben, die Liste, die wird in Deutschland zumindest immer größer. Das heißt, es ist auch für euch echt schlau, sich mal Gedanken zu machen und ein paar schöne Alternativen anzubieten. Nur für den Fall, dass es vielleicht auch mal jemand bestellen würde, dass man da auch einfach aussendet, ja, an euch haben wir auch gedacht und wir haben was Tolles, Leckeres für euch und nicht irgendwie sowas Liebloses, Alibi-mäßiges. Beides ja natürlich schon besser ist als gar nichts auf der Karte, was es auch nach wie vor immer noch gibt. Und darüber plaudern wir in der nächsten Heldenstunde mit der wunderbaren Estella Schweizer. Freue ich mich schon sehr drauf. Freue mich, wenn du wieder dabei bist. Sage hasta luego. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.